I'm going to step off the land now.
A purely peer-to-peer version of electronic cash.
That's one small step for man.
Wir erleben eine Zeitung.
Chancellor on brink of second big out of the banks.
Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Leave your reservations behind. Find yourself a piece of mind.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zeitsprung Bitcoin. Wir sind wie immer Lea, Patrick und Tobi. Für diese Folge waren wir in Lugano beim Plan B Forum und haben uns mit Anita Porsche unterhalten. Sie wird angetrieben von dem Wunsch, die Menschen in Afrika zu empowern. Außerdem haben wir über Chatkontrolle, digitale Überwachung und Transparenzgesellschaft gesprochen und greifen das im Talk zu dritt nochmal auf. Was ist das digitale Panoptikum? Und nehmen wir alle freiwillig daran teil? Kann uns Bitcoin davor schützen? Und was hat Bildung damit zu tun? Bitcoin Block ist ein Projekt, das wir im vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben, um eben persönliche, direkte Bitcoin-Bildung zu den Menschen zu bringen. Beim Bitcoin Block Schwyz war die Bildung in Mundart und wir sind schon gespannt, was beim Bitcoin Block Köln entsteht, der gerade von ein paar Plebs organisiert wird. Wenn ihr dort wohnt oder Lust habt, vorbeizufahren, es lohnt sich bestimmt und Unterstützung ist immer willkommen. Der Block wird ab dem 24. Mai für eine Woche stattfinden. Nähere Infos findet ihr beim Ex-Account Block Köln. Ich bin kommende Woche auf der Swiss Bitcoin Konferenz in Kreuzlingen und halte dort meinen Vortrag für Familien auf der Frauenbühne. In der Winterpause und nochmal konkret in den letzten Wochen haben wir überlegt, welche Formate uns und euch gefallen. Wir haben ein paar von euch in Ingolstadt beim Bitcoin Forum gesprochen und diese Gespräche stoßen immer etwas in uns an. Wir wissen jetzt, dass uns Interviews zwar sehr am Herzen liegen, aber auch unsere Recherchen. Und auch ihr scheint das sehr zu mögen. Ab jetzt werden wir das öfter kombinieren. Heute hört ihr das erste Mal ein richtiges Interview-Feature. Podcasting ist mit viel Arbeit verbunden. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann geh auf zeitsprungbitcoin.de/support, um uns Wert zurückzugeben. Denk daran, eine E-Mail zu schreiben, damit wir uns bei dir bedanken können. Auch für Lob und Kritik erreichst du uns unter podcast@zeitsprungbitcoin.de. Jetzt geht's rein in den Podcast. Viel Spaß! Hey Tobi und Patrick, heute haben wir uns getroffen, um über ein Interview zu sprechen, das wir in Lugano aufgenommen haben beim Plan B Forum. Und wir waren dort ganz spontan. Wir haben Menschen angesprochen, mit denen wir schon lange gerne aufnehmen wollten und haben dort die Gelegenheit genutzt. Und auch die Anita war spontan dazu bereit, mit uns aufzunehmen. Und das Schöne war, wir hatten ein schönes Wetterfenster.
Es hat nämlich nur geregnet in Lugano. Ja. Und das war tatsächlich das
die
eine
halbe
Mal.
Stunde, wo es trocken war.
Genau, es war genau eine halbe Stunde. Und das war halt eine wunderschöne Szenerie dort am See. Mhm. Wer das Ganze auf YouTube anschaut, sieht das auch in Kürze. Wir machen, glaube ich, gar nicht lange rum. Auf jeden Fall konnten wir da endlich dann mal draußen aufnehmen. Und
genau, und ganz kurz, wer sich fragt, wer Anita Posch ist, hört einfach zu. Sie ist eine Menschenrechtsaktivistin, die vor allem in Afrika unterwegs ist und dort arbeitet.
So, wir haben hier die Anita vor dem Mikrofon. Ja, Anita Posch, du arbeitest viel in Afrika für die Bitcoin-Adaption und machst da viel Bildung vor allem vor Ort. Wann hast du das angefangen, wann bist du auf die Idee gekommen und hast diese Notwendigkeit gespürt, in den Süden zu gehen und genau das zu tun?
Beginnen wir dort also 2017, wie ich das zweite Mal von Bitcoin gehört habe und das erste Mal verstanden habe, worum es eigentlich wirklich geht, dass es nicht nur ein neues PayPal ist. Da habe ich relativ rasch begriffen, dass es ein Werkzeug ist, das vielen Menschen helfen kann, aus ihren, wie soll ich sagen, lebensunwürdigen Situationen ein bisschen was Besseres zu machen. Und es hat allerdings eine Weile gedauert, weil natürlich musste ich auch mein eigenes Leben umstellen im Sinne von, ich möchte jetzt hauptsächlich im Bitcoin-Bereich arbeiten und Bildung machen und Content kreieren etc. Und dann hat es auch gedauert bis 2019 etwa, wo ich dann dachte, okay, es gibt eigentlich niemanden, der den Fokus auf Menschenrechte und Bitcoin hat. schon gar nicht im deutschsprachigen Raum. Und auch weltweit. Es war der Alex Gladstein und dann ich irgendwie. Und dann war lange nichts. Jetzt kommen ja mehr und mehr, Gott sei Dank. Und vor Corona-Pandemie hatte ich dann die Idee, so, ich habe die Gelegenheit, eine Freundin von mir lebte in Simbabwe. Und es sprechen ja immer alle davon, wie sehr Bitcoin ein tolles Werkzeug ist, um der Inflation zu entfliehen. Es, besonders in Ländern wie Venezuela und Simbabwe. Aber niemand war dort. Also es wurde immer darüber geredet, aber keiner wusste es ja wirklich. Und ich dachte, okay, wenn ich schon die Gelegenheit habe, nach Simbabwe zu kommen, dann mache ich das und sehe mir das mal vor Ort an. Wird Bitcoin dort überhaupt benutzt? Welche Probleme haben die Leute dort wirklich mit Geld? Oder weil wir haben ja keine Ahnung, sind wir ehrlich. Ja? Und auch jede Erzählung kann dir nicht begreiflich machen, wirklich, wie es wirklich ist. Und das war der Grund, dass ich das erste Mal hingegangen bin, um auch Brücken zu schlagen zwischen unseren Ländern, uns und den Leuten, die ja von anderen Kontinenten in anderen Welten auch leben, sozusagen. Also nicht nur eine andere Welt, sondern eine andere Welt. Und das war eigentlich der Beginn, ja.
Und damals hast du dann direkt Bitcoin for Fairness gegründet oder kam das ein bisschen später, erst im Laufe der Arbeit, dass du gemerkt hast, das muss in irgendwas eingepackt werden, damit das gesehen werden
kann? Ja, genau, das war so. Also die erste Reise nach Simbabwe und Botswana habe ich 2020 gemacht, Februar, März. Bin dann gerade noch, bevor die Flüge alle gecancelt worden sind, zurückgekommen nach Österreich, weil dann eben die Ausgangssperren etc. begonnen hatten, auch in Simbabwe. Und dann konnte man ja lang nicht reisen. Und wie ich dann in El Salvador war im November 2021 oder so, wo es dann wieder ein bisschen losging, da hatte ich dann die Idee, okay, ich möchte das irgendwie auf eine breitere Basis stellen, in dem Sinn, dass andere auch mitmachen können und nicht nur ich alles allein mache. Und das war dann die Idee für Bitcoin for Fairness, was mittlerweile eine Initiative ist, die ihren Sitz in Uganda hat. Und dann bin ich das nächste Mal, puh, gute Frage, 2022 nach Südafrika im Mai, genau. Und da war ich auch in Simbabwe im März. Und da habe ich dann wieder begonnen, vor Ort Workshops zu machen, Talks zu halten und vor allem auch Bildung insofern zu bringen, als dass ich versuche, überall Gruppen aufzubauen, dass die Leute vor Ort das Wissen haben, um es mit ihren Mitmenschen dort zu teilen. Weil ich finde, das ist das Wichtigste, dass wir nachhaltige Bildung haben vor Ort, weil es so wichtig ist, das Vertrauen aufzubauen zu dieser Technologie. Und das kann man nur, wenn man menschlich da ist. Ja. Da kann ich 100 Online-Videos haben, was die meisten gar nicht sehen können, weil sie nicht so gute Internetverbindungen haben oder es ist so teuer. Aber ich kann 100 Online-Bücher frei zur Verfügung stellen, so quasi. Das ist für alle, ja. Jeder kann es lesen. Ja,
woher außer die Analphabeten.
Ja, das und außerdem, woher sollen die Leute wissen, welche jetzt wirklich relevant sind? Also was passt? Also das funktioniert so nicht. Man muss dort sein.
Das heißt, wir sprechen hier von dezentraler Bildung, die wichtig ist, also wie Samen, die du dort säst und dann kann das dort selber wachsen und dann können diese kleinen Communities sich ausbilden. Wir haben was Ähnliches gemacht mit Bitcoin Block. Mhm. Das ist ein physischer Bereich, in dem dezentral auch Bildung passieren kann, Sprache für die Menschen vor Ort gefunden wird. Da haben wir vor kurzem in unserem Podcast auch drüber gesprochen, dass dezentrale Bildung und Mundart auch so was Wichtiges ist.
Ja, sowieso. Also, dass Leute sich verstehen oder untereinander verstehen, das gibt ja auch Vertrauen. Ja? Wenn jetzt nur, ich sag's so blöd, ja, der weiße Mann aus den USA da unten jetzt irgendwas predigt über Bitcoin, was für eine tolle Technologie und Store of Value und wunderbar und die Leute können nicht einmal 5 Euro sparen, dann geht die Message an den Leuten vorbei. Und darum finde ich so wichtig, auch was ihr tut, dass ihr wirklich zu den Leuten geht, wo ihr wohnt, wo ihr seid. Ja? Weil das ist das Beste eigentlich.
Anita, wie ging es dir damit? Weil du hast jetzt gerade gesagt, der weiße Mann aus den USA kommt. Ja, du bist jetzt als weiße Frau nach Afrika gekommen. Wie war das für die Leute? Wie haben sie dich angenommen? Also warst du vorher schon vernetzt oder wie hast du diesen Einstieg gefunden, da Bitcoin-Bildung zu betreiben?
Ja, also jetzt, ich bin natürlich total und mit dem Bewusstsein, ich komme da jetzt als weiße Person noch dazu als Frau hin, werden die mir überhaupt zuhören und ich möchte auch jetzt hier nicht von oben herab irgendwie was bringen. Ja? Also mir wurde auch schon öfter dieser finanzielle Kolonialismus vorgeworfen, interessanterweise hauptsächlich von deutschen weißen Männern. egal, es ist mir wurscht. die meisten Leute sind sehr dankbar, wenn man ihnen etwas versucht zu vermitteln. Und ich nehme ihnen ja nichts weg, das ist ja der Punkt. Das heißt, ich gehe ja nicht hin und sage, ich habe die super Kryptowährung, mit der sie jetzt alle reich werden in den nächsten 3 Monaten. Bitcoin ist ein neutrales Tool, das jeder Mann und jeder Frau ermöglicht, einerseits entweder zu sparen oder einfach Geld frei versenden und erhalten zu können. Und es ist kein Cardano mit einem zentralen Founder oder Worldcoin, die dann auch Äpfel scannen und dafür den Leuten läppische $25 geben. Und ich verstehe die Leute, warum sie es nehmen. Für die sind $25 urviel. Und die wissen ja nichts über Privacy, also Privatsphäre und was eigentlich mit ihren Daten passiert etc. Also das ist wirklich Ausbeutung. Und das, was ich mache oder wir machen, ist ja vorwiegend wirklich Bildung und etwas öffnen. Ich pushe ja niemanden, es zu tun. Ja?
Genau, und du hast jetzt gesagt, eben nicht Cardano, nicht Worldcoin. Warum ist denn Bitcoin die bessere Idee für eine gerechtere Welt?
Weil es das einzige Geld ist, das einzige finanzielle Mittel, das wirklich dezentral organisiert ist, wo es keine zentrale, sag mal, Ethereum Foundation oder einen Gründer wie einen Charles Hoskinson oder einen Vitalik Buterin gibt, die, ja, okay, man sagt immer, na, die haben ja eigentlich keinen Einfluss. Ja, das weiß man aber nicht. Und die könnten auch von irgendeiner Autorität, sage ich, von einem Staat oder was weiß ich, die könnten einfach verhaftet werden. Man weiß es ja nicht. Ja. Und natürlich, ich meine, in Ethereum zum Beispiel, ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt dagegen. Sollen die Leute alle machen, was sie wollen. Aber ich meine, da gibt es einen Plan. Ja. Wie dezentral kann was sein, wenn ich einen Development-Plan für eine Kryptowährung habe? Ja, also es ist wirklich das einzige Finanzprotokoll, das nicht abgeschaltet oder gestoppt werden kann und das keiner wirklich beeinflussen kann. Ja? Also jede Transaktion, jede Zahlung wird gleichwertig behandelt und das finde ich einfach, ist großartig. Ja?
Es ist auch die, ich weiß nicht, ob dir Chidi Okele was sagt, der Name, er betreibt ein ganz kleines Projekt. Ich glaube in Nigeria ist es eine Schule und er hat, um diese Schule aufzubauen, hat er eben Kryptowährungen angenommen. Und ich bin mit ihm in Kontakt gekommen und habe mit ihm auch darüber gesprochen, eben für ihn war Bitcoin einfach eine in all dem. Und ich habe auch mit ihm, ich habe gemerkt, wenn ich ihm jetzt sage, nein, alles außer Bitcoin darfst du nicht nehmen und so, dann verliere ich auch das Vertrauen.
Ja,
ich habe total verstanden, was er sagt, weil er sagt, er nimmt alles, was er kriegt.
Ja,
er tauscht es dann in das um, wofür er es braucht.
Ja.
Und wir haben den Kontakt jetzt ein bisschen verloren, aber ich habe ihm versprochen, wenn es wieder ruhiger ist, dann melde ich mich wieder, weil er gesagt hat, ja, er wäre sofort bereit, dass ich dann einen Stream in die Klasse mache dort und den Schülern was über Bitcoin erzählen kann, weil er schon nach einem kurzen Gespräch schon verstanden hat, was diese Features sind, die diese Freiheit bedeuten. Die Zeit, die du jetzt schon in Afrika verbracht hast, hat ja auch Kontakte gebracht, die du sicher gehalten hast und den Weg der Leute gesehen hast. Also egal, ob es jetzt einzelne Leute sind, die ihre Erfahrungen gemacht haben in ersten zirkulären Ökonomien mit Bitcoin oder Leute, die dann selber durch dich zu Educatoren geworden sind. Was für Geschichten hast du erlebt, was für Erfahrungen hast du gemacht von Leuten, die dann 2-3 Jahre mit Bitcoin ihren Weg gegangen sind in Afrika?
Ja, teilweise sehr gute, teilweise eher, wo ich sage, das ist schade. Und die fangen immer gut an. Also zum Beispiel, wir hatten die Möglichkeit, durch Bitcoin Spenden an eine Schule in Simbabwe in die Hauptstadt zu bringen für Kinder, die um die 10, 12 sind. Die hatten keine Computer, das heißt, sie konnten überhaupt nichts lernen am Computer. Also haben wir Spenden gesammelt für sie, die dann direkt an die Direktorin gegangen sind, die dann gebrauchte Computer gekauft hat. Die sind dann hier schön aufgereiht gestanden und es hat alles super funktioniert. Nur eines Tages waren die halt weg, weil sie jemand gestohlen hat. Und ein paar Wochen später ist sie verhaftet worden und dann ist sie gefragt worden, wo sie das Geld her hat. Darum sage ich immer, alle müssen oder sollten schauen, dass sie in diesen Ländern, wo es wirklich gefährlich ist, dass sie niemandem sagen, dass sie Bitcoin benutzen. Weil sie hat das halt auch erzählt, ja. Und das sind halt dann auch traurige Geschichten. Aber ich weiß ganz genau, dass sie es selber weiter benutzt. Also sie ist völlig überzeugt davon und sie weiß, dass es das einzige Mittel ist. Sie sagt, wo sie ihren Freelancer in Kenia damit bezahlen kann. Weil sie kann Geld anders nicht versenden. Und wenn sie kann es schon, aber das ist sehr teuer und sehr langsam und bürokratisch. Und wenn sie es tut, wenn sie es öfter tut, dann kommt auch die Autorität, das Politbüro dort und sagt zu ihr, wie unpatriotisch bist du, warum schickst du so viel Geld ins Ausland? Also es ist wirklich gefährlich teilweise. Es gibt aber auch gute Geschichten natürlich, einige.
Ja, erzähl ruhig auch von
guten Geschichten. Zum Beispiel in Sambia war ich jetzt schon öfter und habe mehr Zeit dort verbracht. Und dort haben wir jetzt ein Bitcoin-Meetup, ungefähr einmal im Monat. Es gibt eine lokale Bitcoin-for-Fairness-Gruppe dort, die sich da im Treffen Wissen austauschen. Und dann gibt es zwei junge Frauen dort, die sind dann dazugestoßen zu der Gruppe, die jetzt hier eigene Bildungsinitiative starten, speziell für Frauen. Und das finde ich schon super. Oder die Bitcoin Dada, die Marcel Loren in Kenia, die auch eine eigene Gruppe hat für Frauen, dass sie die speziell ausbildet oder in einer Frauengruppe Bitcoin-Wissen beibringt. Es gibt eine Bitcoin-Entwicklerin in Nigeria, glaube ich, die Schwester von der Marie Imasuen, die hat eine Applikation entwickelt, wo du Satoshis streamen kannst während eines Livestreams. On YouTube, glaube ich, ja, auf YouTube. Ja.
Also für mich klingt das so wie ein Unkraut, das einfach weiter wächst.
Ja.
Also so eine Frucht platzt und der Samen springt in alle Richtungen und manche von den Samen fangen an zu keimen, wachsen wieder und es werden neue Früchte reif und platzen.
Mhm. Und manche werden schlecht.
Manche gehen ein.
Sie landen auf Beton.
Ja. Im Grunde ist es wie ein Unkraut, das überall wächst und das nicht platt zu machen ist. Also
kann
man auch Unkraut wie Löwenzahn, kann man auch rausstechen an manchen Orten. Aber
ist Löwenzahn Unkraut?
Gibt es überhaupt Unkraut oder gibt es nur Beikraut?
Man könnte auch sagen, es sind so wie Pilze, die ja auch überall sind und nicht zu stoppen sind.
Und auch über tausende Kilometer vernetzt sein können.
Genau.
Super
und
spannend.
Miteinander kommunizieren. Ja. Pilze kommunizieren über Chemikalien und so kommunizieren die Bäume. Die Bäume sind dann im Grunde die Nodes.
Und so, und so kommunizieren auch Menschen durch Bitcoin-Zahlungen weltweit.
Bitcoin ist Sprache.
Jetzt hast du das vorhin schon angesprochen, Bitcoin-Zahlungen, die Afrika verlassen, weil jemand irgendeinen Freelancer oder so beauftragt. Aber der häufigste Geldweg, jetzt mal aus der Fiat-Welt gesehen, ist ja wahrscheinlich schon immer noch die Remisse. Das Geld, das in den globalen Süden geschickt wird von Leuten, die entweder selbst die Flucht begonnen haben in irgendeinem westlichen Land, nördlichen Hemisphäre, einen Beruf gefunden haben und Geld zurück an ihre Familien schicken. Und jetzt ist die Arbeit, die du machst, ist ja ganz viel Information, Wissen verbreiten in Afrika, im globalen Süden, darüber, wie man Bitcoin verwenden kann, um eben auch solche Remissen zu empfangen, um zum Beispiel eben nicht 30-40% an Western Union zu bezahlen. Aber was können wir machen, dass wir die Diaspora im globalen Norden erreichen? Weil ich habe das Gefühl, bei der Bitcoin-Bildung, die wir hier machen, die ist halt, es ist wichtig, die lokalen Sprachen zu sprechen, aber das hier ist auf Deutsch zum Beispiel. Ja? Wie können wir das, was können wir machen, dass wir diese, weil das Projekt, was Lea gerade angesprochen hat, Bitcoin Block, wir haben darüber nachgedacht, dadurch, dass es jetzt in Köln wird der nächste gemacht, in der Schweiz gab es jetzt schon einen im Einkaufszentrum. Was wäre vielleicht eine denkbare Möglichkeit, dann auch zu sagen, hey, wir suchen Leute aus der Diaspora und lassen die dort sprechen?
Es gibt ja in Köln genug migrantische Bevölkerung. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, die da verwurzelt sind, die Interesse haben oder die dann eben draufkommen, hey, mit dem kann man total leicht Geld nach Hause schicken, also ins ehemalige Nachhause zu meiner Familie, dann sind die sicher auch, werden auch welche dabei sein, die euch bei Bitcoin Block unterstützen. Weil das ist eben das, sobald jemand gesehen hat, wie das funktioniert, wie einfach es funktioniert, wie sicher es ist, wird es jeder weiter benutzen und jeder wird es seinen Freunden und seiner Familie erzählen. Ja. Nur, das sind nicht die Leute, die da groß rumrennen auf Konferenzen und sagen, ich benutze, weil das interessiert die nicht, die nutzen es im täglichen Leben. Ja. Oder in Sambia und Zimbabwe sagt man es halt nicht so laut, dass man es benutzt oder in Nigeria oder so. Ja.
Und wer weiß, wie lange wir es hier noch laut sagen können, dass wir es benutzen.
Das weiß man auch nie. Ja. Also das ist halt, das war auch einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, ich lege meine Arbeit mehr in die Länder, die es wirklich mehr brauchen als hier, weil diese Idee, Bitcoin zu verbieten und alles müssen wir überwachen und Chatkontrolle, bla bla bla, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, ich weiß nicht, was ist los bei uns. Ja. Sind wir noch die EU ist das noch eine freie Welt. Wir befinden uns in einem digitalen Panoptikon. Wir sind quasi in einem Gefängnis bald. Ja?
Also ich muss zugeben, dass ich das Wort Panoptikum vorher noch nicht gehört habe. Und als ich mich dann damit beschäftigt habe, war ich echt einfach krass erschrocken. Weil ich habe einen Text gefunden von einem deutschen Philosophen, oder beziehungsweise er ist eigentlich aus Südkorea, aber hat dann in Deutschland studiert. Der heißt Byung-Chul Han. Wahrscheinlich spreche ich den Namen falsch aus. Und er hat 2014, war das, ein Essay geschrieben im Spiegel über das digitale Panoptikum. Und er erklärt, dass das Internet der Dinge so funktionieren wird, dass die Gegenstände miteinander kommunizieren und damit zu einer Transparenzgesellschaft führen, sodass wir alle nicht mehr frei sind, aber uns alle noch total frei fühlen. Und wir werden gelenkt dadurch, dass wir Likes vergeben und Likes sammeln, also ganz typisch auf X und Insta. Und er sagt, dass wir eben, dass es zu einer freiwilligen Selbstausleuchtung und Selbstentlösung kommt. Und was ich das Krasseste an seinem Essay finde, der ist nur 2 Seiten lang, der ist echt interessant, könnt ihr euch mal raussuchen. Er sagt, diese gefühlte Freiheit, und die fehlt Orwells Überwachungsstaat ganz, also diesem Buch von 1984, da gibt es keine gefühlte Freiheit mehr. Aber wir leben in dieser gefühlten Freiheit, und der Artikel ist von 2014. Und das ist ein Problem, denn das verhindert den Widerstand. Und ist das nicht, was wir erleben, dass die Leute sagen, naja, warum sollte ich mich für Bitcoin interessieren? Wir haben doch ein Geld, das funktioniert.
Was ist denn mit meinen Daten? Ist doch egal. Ist doch mir egal. Hab doch nichts zu verbergen. Ja, wir kennen diese Sätze, und das ist ein Prinzip. Ja, das ist nicht ein Lenken von oben herab. Das ist eine kulturelle Akzeptanz, die wir, wie du sagst, mit, ich finde, dieses Bild vom digitalen Panoptikum lässt sich auch auf Plattformen wie X übertragen, weil wir einfach mit unseren Likes, mit unseren Retweets und dem Verhalten, das wir dort haben, uns, ja, wir partizipieren und akzeptieren damit die Regeln dessen. Das meinst du. Aber vielleicht kannst du nochmal drauf zurückkommen, was das Panoptikum eigentlich ist, Lea.
Ein Mensch namens Jeremy Bentham, der hat gelebt von irgendwie 1748 bis 1832. Also es ist schon lang her. Der hat ein Panoptikum entworfen, also quasi die architektonische Struktur von einem Gefängnis, das so ist, dass alle, die gefangen sind, unter ständiger Beobachtung sind, ohne zu wissen, wann sie beobachtet werden und wann nicht. Also dieser typische Big Brother. Und interessanterweise hat dann im 20. Jahrhundert ein französischer Philosoph gesagt, dass dieses Ordnungsprinzip, dass das Panoptikum ist, dieses große Gefängnis, dieses Gefängnis, in dem alle überwacht werden und sich gegenseitig überwachen im Grunde, dass das Ordnungsprinzip als Modell für unsere modernen Überwachungsgesellschaften ist und wesentlich für unsere westlich-liberale Gesellschaften, die er auch Disziplinargesellschaft nennt. Und das finde ich ganz schön krass. Also es hat vor fast 300 Jahren schon einer was entworfen, das uns überwacht und das jetzt auf einer nicht architektonischen Basis funktioniert, dadurch, dass wir akzeptieren, daran teilzunehmen.
Ja, und Bentham hat das, also ich will nicht sagen, dass er sich das gewünscht oder das vorhergesehen hat, aber er hat diese Applikation jenseits der Gefängnismauern schon gesehen. Ja, also er hat gesagt, dass das Prinzip von dem Panoptikum ist im Prinzip gesehen werden und es auch wissen, aber gleichzeitig nicht wissen, wann man wirklich beobachtet wird. Und das soll dafür sorgen, dass automatisch die Regeln besser eingehalten werden. Und was er eben gesagt hat, dass er hielt es durchaus für sinnvoll, dass man diese Gefängnisarchitektur auch auf Fabriken, Krankenhäusern und sogar, ich glaube, in seiner Formulierung waren es sogar auch Schulen, übertragen könnte.
Genau. Und da dieser Chan, Moment,
Byung-Jul Han, der schreibt noch darüber, dass Geheimnis, Fremdheit oder Andersheit Hindernisse darstellen für eine grenzenlose Kommunikation. Und da ist Bitcoin der totale Gegenentwurf. Weil Bitcoin ist es egal, ob du anders bist, ob du fremd bist, ob du ein Geheimnis hast oder einfach deine Privatsphäre schützen willst. Egal wer du bist, du kannst mit Bitcoin über jede Grenze hinweg kommunizieren. Bitcoin ist ein absolut inklusives Freiheitstool. Bitcoin wirkt der Entwicklung von dem digitalen Panoptikum entgegen.
Und da, also Bentham war nicht allein bei solchen Überlegungen. Er hat mit diese Ethik, die da das Ganze begründet ist. Ich werde über das Wort stolpern, ich versuche es trotzdem. Das ist der Utilitarismus. Und begründet auf Lateinisch, das lateinische Wort dahinter bedeutet, glaube ich, bedeutet Nutzen oder Vorteil, das dahinter steckt. Und zwar ist damit gemeint, dass theoretisch ethisch vertretbare Verhaltensweisen die sind, die im Prinzip der Gemeinschaft ein Höchstmaß an Glück und Wohlbefinden liefern. Also das ist vielleicht ein früher Sozialismus-Gedanke, der da dahinter steckt, der dann in der Praxis zu sowas wie Kommunismus führen kann oder zu so einem Panoptikum, je nachdem, in welchem Raum man das sieht, einem Gefängnis, einer Plattform. Es gibt aber auch vielleicht weniger abstraktere Beispiele, die einfach ganz klein und gar nicht so klein, aber rechteckig sind und an den Strom angeschlossen werden. Und wir kennen die alle, ja, so Automaten, die früher in der Schule standen, mit diesen Spiralen drin, wo dann was rausfällt. Und ich habe mich schon lange gefragt, weil wenn man solche Dinge heute sieht, dann sind die mit einem Touch-Display und digitalisiert und tralala und so weiter. Und ich habe mich gefragt, warum denn? Wem nutzt denn das? Diese Geräte, die ja einfach darauf basieren, dass das Gewicht von der Münze erkannt wird, eine Zahl eintippst und dann kommt das raus. Also minimale Elektronik, die da drin steckt. Warum diese Dinge auf einmal große Touch-Displays und Ähnliches haben? Und es gibt ein Beispiel an der Schule. Wo war das, Lea?
Das war an der University in Waterloo, also in Kanada. Ist eine App abgestürzt. Also die App gehörte zu diesem Candy-Vendor, also Süßigkeiten, zu dieser Süßigkeitenmaschine. Und nur dadurch, dass eine bestimmte App abgestürzt ist, ist dort aufgefallen, dass die Gesichtserkennung benutzt haben in dieser Süßigkeitenmaschine. Und die haben natürlich dann hinterher gesagt, die Firma, da werden keine Daten gespeichert. Weiß ich nicht. Bloß weil jemand behauptet, es werden keine Daten gespeichert, können sie halt theoretisch schon gespeichert werden.
Klar.
Und dann kann
damit gemacht werden. Wozu denn sonst eine Gesichtserkennung,
genau,
oder?
Genau. Und dann, also ich meine, diese Maschinen werden jetzt dort überall abgebaut, aber es ist halt in einer Universität. Was ist mit den anderen Universitäten?
Was ich da mal so speziell finde, ist, wenn wir von diesem digitalen Gefängnis reden, dass Leute im Internet, sei das Instagram, X, all diese Plattformen, freiwillig so viele Daten von sich preisgeben. Sie zeigen ihr Gesicht, sie zeigen, wo sie wohnen, die zeigen, was sie verdienen, was, um damit zu prahlen, was auch immer. Es wird alles gezeigt. Aber weil sie halt nicht daran denken, dass es irgendwie eine Überwachung ist, das ist mehr so ein sich selber präsentieren. Aber sobald dann eine App kommt, wie vor ein, zwei Jahren die Covid-App, dann sind alle, oh, wir werden überwacht. Schlimm. Also das ist, ich glaube schon, dass es vielerorts einfach die Überwachung halt so stattfindet, dass man es nicht merkt. Über solche Apps wie Instagram, TikTok, kann ich mir auch gut vorstellen, dass bei TikTok zum Beispiel ein Staat wie China durchaus involviert ist und da Daten abgreift, aber halt nicht öffentlich. Man macht nicht offiziell eine staatliche Überwachungs-App, weil das wird jeder ablehnen. Aber so in solchen Apps wird es halt freiwillig getan. Und ein anderes Gefängnis, was glaube ich auch entsteht, ist, dass wir in diesen Social Media einen extremen, man nennt das meine ich Confirmation Bias haben. Also wenn ich von etwas überzeugt bin und vermehrt danach suche, wird mir das Internet Dinge zeigen, die mich bestätigen. Und da sind wir, glaube ich, auch nicht ausgeschlossen. Wenn wir über Bitcoin recherchieren, werden wir wahrscheinlich eher positive Sachen über Bitcoin finden. Aber das geht halt dann in krasse Richtungen. Wenn jemand glaubt, dass die Erde flach ist, wird er Informationen finden, die ihn darin bestätigen, dass die Erde flach ist. Und dann fällt man sich halt an, quasi selbst zu bilden in diesen Gefilden von Leuten, die selber auch nicht gebildet sind, aber man bestätigt sich halt gegenseitig. Und das ist, glaube ich, auch so ein Gefängnis, was einfach dadurch entsteht, ein mentales Gefängnis.
Bitcoin ist so langweilig. Kein Cashflow, kein intrinsischer Wert, kein Produkt, nur Code.
Keine Bank, kein Banker, kein Gelddrucker, nur Code. Bitcoin ist langweilig?
Weit gefehlt. Bitcoin in Self-Custody gibt dir Selbstwirksamkeit und Freiheit. Du bist deine eigene Bank. Bist du bereit dafür?
Damit hier nichts schief geht, vertraue nur den Besten. Die Hardware-Wallet von Bitbox verfolgt höchste Sicherheitsstandards und ist gleichzeitig einfach und intuitiv zu bedienen.
Ehrlich, auch für technikaverse Menschen wie mich. Die Bitbox 02 ist ein Bitcoin-Only-Produkt, hergestellt in der Schweiz von Leuten, die bereits seit 2015 Hardware-Wallets entwickeln.
Die Software ist Open Source. Welche Frage auch immer du zum Thema Sicherheit hast, die Antworten findest du auf der Webseite von bitbox.swiss.
Mit dem Code ZSB bekommst du beim Kauf 5% Rabatt und unterstützt ganz bequem unsere Arbeit. Wow, du hast deine Hardware-Wallet verloren?
Kaffee ist über dein Seed gelaufen? Du hast deine Edelstahlplatte mit deinem Seed mit ins Chemielabor genommen und Säure ausgesetzt?
Schön blöd.
Oder sie lag jahrelang gut versteckt im feuchten Keller und ist nun rostzerfressen?
Oder noch schlimmer, es gab einen Hausbrand und jetzt sind alle deine Ersparnisse auch verloren.
Nicht mit deinem Seed-Backup von PlebStyle. Egal was passiert, alles ist schon mal durchdacht worden. Und der hochwertige Materialmix sichert deinen Seed besonders sicher.
Egal ob Säure, Rost oder Feuer oder eine Kombination aus großer Hitze und hohem Druck, wie sie bei einem Hausbrand entstehen kann. Nur deine PlebStyle Wallet widersteht all diesen äußeren Einflüssen. Dein Seed bleibt lesbar.
Wenn du mehr über den Materialmix und dessen Sicherheit wissen willst, findest du alle Informationen auf pleb.com. Style.
Kaufe jetzt mit dem Code ZSB deine Steel-Wallet von PlebStyle, erhalte 5% Rabatt und unterstütze damit nebenbei unsere Arbeit.
Ja, und da denke ich mir, diese App, die da jetzt irgendwie offengelegt worden ist, dass es da diese Gesichtserkennung gibt, das war nicht freiwillig. Aber es gibt Leute, die freiwillig biometrisch einkaufen gehen. Das müsst ihr euch mal geben. Also der erste Supermarkt, der sowas hat, so ein biometrisches Einkaufen, wurde zumindest in Deutschland, in Berlin aufgemacht, ein Rewe. Und das Konzept heißt Pick and Go. Also du gehst dort rein, nimmst was aus dem Regal raus, packst es in deine Tasche und es wird automatisch gescannt und du musst nicht zur Kasse, du gehst einfach raus und es wird von deiner Wallet abgebucht.
Und es erkennt dich über Gesichtserkennung, oder?
Ja, genau. Nee,
die sagen eben genau, es gibt keine Gesichtserkennung.
Weil der Punkt ist, biometrische Daten können ja alles sein. Von unserem Fingerabdruck über die Augenfarbe bis hin zu unserer IP-Adresse.
In dem Fall ist es das Skelett. Also wie bewegst du dich? Wie lang ist dein Arm? Wie breit sind deine Schultern? Wie lang sind deine Beine? Und die sagen natürlich auch, diese Daten werden nicht gespeichert. Und du musst da vorher halt eine App installieren und du musst 18 Jahre alt sein, weil es dort auch Alkohol zu kaufen gibt. Und du musst eben deine Bankverbindung angeben. Aber die Leute gehen dort freiwillig rein. Das gibt es auch in München, habe ich mit Entsetzen festgestellt. Die Leute gehen dort freiwillig rein und kaufen dort ein. Und das ist natürlich so ein Schritt ins freiwillige Panoptikum.
Klar, es gibt ja auch Leute, die sich freiwillig die Iris scannen lassen für ein paar Worldcoins. Also das ist
unfassbar.
Genau, und das sagt Anita ja auch an einer Stelle, sie versteht die Menschen, weil für die $25 wirklich einfach teilweise viel, viel Kohle ist.
Na ja, klar, wie die Anreize funktionieren, dass Leute darauf anspringen, ist ja klar. Ja? Aber dieses, und dass der Schlüssel Bildung ist, ist uns auch klar, weil wenn wir nicht darüber Bescheid, Tobi, du hast gerade die Confirmation Bias angesprochen. Also ja, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, sehe ich auf keinem, das sind ja nicht nur Social Media Streams, sind ja auch irgendwelche Anzeigen, die du beim normalen Surfen angezeigt kriegst, sofern du keinen Adblocker hast. Greenpeace habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Ja klar, warum? Weil Greenpeace definitiv, wo sie können, negativ über Bitcoin-Bericht erstattet und sich auf diesen Energieverbrauch einschießt. Du musst es
aktiv verfolgen. Also ich habe zum Beispiel die EZB abonniert, um zu sehen, was für ein Mist die da erzählen. Ja. Sonst wird mir das ganz bestimmt nicht angezeigt.
Ja. Mich hat auch schon jemand angesprochen, hey, was folgst denn du für Parteien auf den sozialen Medien, wo ich einfach sage, so, ich folge allen und auch aus verschiedensten Ländern und schaue mir das an, weil ich eben versuchen will, und das ist nur eine Hoffnung. So, ja, ich weiß, das ist natürlich durch meine Interaktion. Die Zeit, die ich auf einem gewissen Post verbringe und den lese, wird getrackt und dann ist klar, ich schaue mir das länger an als irgendwas, was ich einfach nur wegwische. Es ist natürlich ein Irrglaube, das zu haben. Aber wir akzeptieren das mit unserem kulturellen Verhalten.
Und ich möchte nochmal dahin gehen, warum gehen Leute in so einen Pick-and-Go-Supermarkt rein und machen das? Mhm. Natürlich, es ist weniger zeitaufwendig, es ist wesentlich effektiver und es scheint wirklich zu funktionieren. Und es wird hier in der Augsburger Allgemein wird es als Einkaufserlebnis beschrieben. Und also ich meine, ja klar, also am Anfang ist es ja so, es ist irgendwie nett, es ist was Neues, du sparst Zeit, vielleicht kriegst du auch irgendwann noch den Anreiz, ein bisschen Geld zu sparen. Und wenn ich über diese Effizienz eben nachdenke, da bin ich dann nochmal über was anderes von dem Autor, von dem Philosoph gestolpert. Der hat 2010 ein Essay geschrieben über die Müdigkeitsgesellschaft. Und das ist, glaube ich, schon das, was wir immer mehr erleben, dass es immer nur noch mehr drauf ankommt, effizient zu sein. Und das macht viele Menschen in der Folge depressiv. Wir sehen keine Sinnhaftigkeit mehr in unserem Leben und es macht uns müde. Immer nur effizient sein.
Ja, absolut. Und jetzt denke ich gerade nochmal an Jeremy Bentham und dann der seine Ethik fortgesetzt hat, diesen John Stuart Mill. Die fänden das großartig, was sie heute, also weißt du, die haben damals drüber nachgedacht, wie könnte man dieses, und die haben das sogar mit Mathematik betrachtet. Mhm. Die haben gesagt, also wenn man diese Nützlichkeit für das, was sie als moralisch, das ist, muss ja jemand festlegen, ja, was moralisch jetzt richtig und wertvoll ist und was nicht. Aber die haben gesagt, dann könnte man das ja ich schaue mal kurz auf die genaue, mit quasi mathematischer Gewissheit berechnen lassen. Also das ist dann dieser Utilitarismus. gesagt. Und die fänden das großartig. Also die sind beide im 19. Jahrhundert gestorben. Bentham am Anfang des 19. Jahrhunderts, 1873, also Ende. Wenn die wüssten, was jetzt es für Werkzeuge gibt, um solche Sachen umzusetzen, angefangen bei eben einem Getränke- oder Snackautomaten, die fänden das für ihre Ideen halt ganz arg großartig. Und jetzt sind wir in einer Zeit, und ich glaube, wir können weitergehen in das Interview mit Anita. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo so gut wie alle Menschen auf der Welt mit der Realität Internet aufwachsen. Nicht wie wir, in der Medienwissenschaft nennt man das, oder ich weiß gar nicht, ob der wirklich wissenschaftlichste Begriff war, sind die Digital Dinosaurs, die Digital Natives und die Migrants. Also wir sind quasi Immigranten in die digitale Welt, weil wir ohne aufgewachsen sind, noch auf dem Pausenhof gespielt haben und dann irgendwann kamen die Handys. So. Und die Kinder, die jetzt aufwachen, ja. Und die Jugendlichen, die jetzt aufwachsen, die sind natürlich Digital Natives, weil ihnen, als sie 2 Jahre alt waren und sie beim Friseur nicht stillgehalten haben, ein Tablet in die Hand gedrückt wurde. Also ich habe im Kindergarten früher gearbeitet, mir haben das damals die Eltern teilweise erschreckt und teilweise begeistert erzählt. Die einen fanden es gruselig, die anderen fanden es toll, dass das Kind endlich still sitzt beim Friseur. Also das sind echte Beispiele. Und da merkt man schon, wie die Kultur und das Verhalten unterschiedlich ist. Und darüber haben wir mit Anita auch gesprochen.
Genau, und wir sind jetzt noch aufgewachsen in einer Zeit, in der es noch kein Internet gab oder ja, zumindest genau. Nur die Anfänge. Nach uns kommt die Generation, die schon Digital Natives sind.
die hoffentlich auch ein bisschen einen Umgang schon in der Schule lernen mit Privatsphäre, aber das...
Nein.
Genau, also hoffentlich im Sinne von Patrick macht Unterricht zum Thema Medienkompetenz. Also ich denke, das ist noch ganz in den Anfängen. Aber was wir gerade so sehen, ist, dass es eine Generation gibt, die sich The Last Generation nennt. Die sind total verzweifelt, die kleben sich überall hin und die haben keine Hoffnung mehr. Und wir sehen mit Bitcoin eigentlich die erste Generation, die mit einem gesunden Geld lebt. Und das sind Digital Bitcoiners. Und ich glaube, an die müssen wir die Bildung rantragen. Und da ist die Frage, geht es leichter in Schulen oder geht es leichter über Bildung der Eltern oder muss das Hand in Hand gehen?
Naja, wenn die Eltern nichts drüber wissen, wird es schwierig. Also ich glaube ja, dass generell Bildung in Schulen auch mehr Finanzwissen und zwar praktisches Finanzwissen sein sollte. Wir haben ja das, ich habe es nicht in der Schule gelernt und ich glaube, bis heute lernt das niemand in der Schule. Also da fängt es ja schon mal an. Ich meine, die Frage, was ist unser Geld überhaupt? Wie entsteht das? Wenn man das einmal begriffen hat, fragt man sich, wie das überhaupt sein kann, dass das so funktioniert. Und dass alle wie, na, das ist halt so, sagen, ja. Na, das ist nicht so. Das ist menschengemacht, ja. Wir können das ändern. Oder wir haben zumindest mit Bitcoin eine Alternative. Wenn ich nicht damit einverstanden wird, dass alles auf Schuld gebaut ist, dass Geld immer mehr und immer mehr wird, aber auch gleichzeitig immer weniger wert wird. Es gäbe Alternativen, aber die gängige Meinung ist halt alles, ich habe das Gefühl, das ist alles unter einer Glocke. Ja? Das darf man auch nicht hinterfragen oder so. Weil sobald man das hinterfragt, steht man ja dann auch schon als Verschwörungstheoretikerin da oder so. Ja? Da bist du irgendwie komisch. Ja? Es war schon immer so, was ist jetzt? Ja? Was hast du?
Ja, als Bitcoiner wirkt man manchmal wie in einer Religion gefangen.
Ja,
dabei ist es einfach sehr viel Code. Aber wir merken ja auch, dass wir alle eine Hoffnung teilen auf eine bessere Welt, auf eine bessere Gemeinschaft und Gesellschaft.
Es sind halt auch viele sehr messiaisch unterwegs in der Szene leider, die das ja auch so zelebrieren, dass wie wenn Bitcoin, das ist so wie Gott. Ja? Also da bin ich auch nicht, das ist nicht mein Ding, ja? Weil es ist keine Religion, es ist einfach eine Technologie, die vieles ermöglicht. Und es ist was Neutrales und ich würde das nicht so zelebrieren, weil das weckt ja auch nur den Widerstand von denen, die es noch nicht verstanden haben. Und ich glaube nicht, dass wir noch mehr Widerstand brauchen. Wir haben eh schon genug. Ja,
also was ist, wir, ja. Ganz kurz, was wir in oder so im deutschen Sprachraum viel erleben, ist so ein Toximaximalismus. Und wir haben uns jetzt in letzter Zeit viele Gedanken auch schon in Folgen drüber gemacht. Ist Bitcoin politisch? Wenn ja, inwiefern ist das möglicherweise ein neuer Gesellschaftsvertrag? Und da ist ganz groß gerade bei uns die Idee, ist Bitcoin auch für die Linken da? Also weil es ist sehr geframed,
ja.
Rechtslibertär. Und wir merken gerade immer mehr, dass wir wirklich zeigen müssen, dass es auch für Menschen sind, die sich eher links zuordnen und die eine Gesellschaft haben wollen, die füreinander sorgt. Ja.
Also die Leute, die diese toxisch-maximalistische Stimmung verbreiten, sind sicher selber der Meinung, sie sind das nicht. Also sie werden sagen, sie sind Maximalisten. Manche sind auch stolz drauf, dass sie blöd reagieren auf Leute. Ich sehe das absolut genauso. Ich hoffe, dass dadurch, dass mehr Leute in den Bitcoin-Space kommen und Bitcoin verstehen, dass sich auch die in Sachen Diversifikation mehr tut. Ich kenne in Deutschland einige, die Mitte-Links ausgerichtet sind und überhaupt nichts mit dem rechtsgerichteten Ideen hinter Bitcoin oder die nicht hinter Bitcoin, sondern wo Bitcoin da zugenommen wird in die Botschaft. Ja. Auch da dagegen stellen und da ganz anderer Meinung sind. Ich gehöre auch dazu. Ja. Und insofern, wir werden schon noch lauter werden. Es ist halt, ich glaube, viele sind halt auch so, man will dann auch auf Twitter oder sonst irgendwo keine Antwort mehr geben, weil man ja dann eh nur blöd angegriffen wird. Ja? Ich kenne sehr, sehr wichtige Leute im Sinne wichtig von, die sehr viel Einfluss auf Bildung etc. hatten, die sich zurückgezogen haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, von wie vielen toxischen Maximalisten sie beschimpft worden sind de facto, ja, und klein gemacht. Und die kapieren das nicht. Und ich denke mal, dass viele, ich sage jetzt mal vernünftige, wurscht aus welcher Richtung die kommen, sich da auch gar nicht mehr beteiligen dran. Ja. Mehr und mehr Leute ziehen sich auch von Twitter und diesen Medien zurück, weil die ja immer nur das verbreiten, was am konfliktreichsten ist. Das heißt, desto mehr Konflikt du siehst, desto mehr Follower kriegst du. Ja? Ja.
Jetzt waren wir ganz viel bei den toximalistischen Bitcoinern, aber eigentlich können wir sogar den Schritt zurück machen zum Bitcoiner selbst. Ja, also ich störe mich ein bisschen tatsächlich an dem Begriff. Nicht, dass ich ein Problem damit habe, wenn jemand zu mir sagt, ja, du bist Bitcoiner, weil ich mache einen Bitcoin-Podcast. Klar kann jemand das über mich sagen. Aber was ich eigentlich so schade daran finde, ist, also das heißt schade, es ist einfach nur eine Frage der Zeit in meinen Augen. Weil niemand sagt jetzt,
ich bin
die anderen
Euro.
Sind Fiatler oder ja. Du bist ein Euro oder ein Dollar.
Das sagen die schon.
Sind sie schon,
also das ist die Fiat-Welt, ui, das Fiat-Gebäude. Man sieht ja das an, das ist hässliche Fiat-Kunst. Wenn man denkt, was ist denn mit euch allen? Ja?
Aber sie wissen es nicht. Ja? Und ich denke mir, wo wir hinwollen, ist ja eine Welt, in der Bitcoin, in der jeder Bitcoiner ist und niemand mehr sich so labeln muss.
Richtig.
Ja? Wo wir das Label Bitcoiner nicht mehr brauchen. Und das ist das Einzige, woran ich mich störe, wo man auch dann, glaube ich, dann oft diese, was du gesagt hast, die Projektion mit der Religion rein.
Dieses Tribalistische, die ja. Nee, das ist kein Tribe. Das ist kein. Ich bezeichne mich schon als Bitcoinerin, weil ich meine, das mache ich halt jetzt. Das ist ja quasi irgendwo schon fast ein bisschen meine Identität auch oder Teil meiner Identität, weil ich verbringe ja damit die gesamte Zeit meines Lebens mehr oder weniger. Ja. Aber ich mag zum Beispiel auch den Begriff Plebs nicht. Ja. Das ist genauso tribalistisch. Viele dieser Plebs, die sich so selbst bezeichnen, die sind ja immer stay humble. Ja.
Ich komm mit dem Begriff Plebs viel besser klar, seit wir eine Folge über Aristoteles gemacht haben und darüber gesprochen haben, wie die Plebianer eben die Demokratie gelebt haben und sich zusammengefunden haben.
Aber waren die Plebeier nicht nur quasi das Volk in Rom?
Also es ist ja nicht ganz einfach. Die hatten ja auch Sklaven und die Sklaven haben die Arbeit gemacht, die halt notwendig war, um das Volk zu füttern. Also die haben halt die Ernte reingebracht und die Häuser sauber gemacht. Und die Plebianer haben sich getroffen, um zu diskutieren und Wahlen abzuhalten.
Ja, und was sie geschafft haben mit 100.000 Leuten, die sich in der Öffentlichkeit getroffen haben. Ja, das war, das ist ja schon, ich glaube, da hat der Begriff schon eine Kraft. Frauen waren damals natürlich leider genauso wie Sklaven ausgeschlossen. Ja? Das, das ja, muss genau. man da schon das dazu sagen.
Also so toll das denkt auch niemand.
Man idealisiert das
dann ist im eben, Rückblick. Genau das ist das, was mich so stört. Dieses Idealisieren der geschichtlichen Entwicklung, bevor, als es noch hartes Geld gab, das durch Gold gedeckt war, wurden in Österreich, in Frankreich diese tollen Gebäude gebaut oder diese Gebäude. Und ich sage, wisst ihr eigentlich, dass das alles auf Sklavenblut quasi gebaut ist? Ja? Was ist daran so toll? Ja? Heute gibt es das wenigstens nicht mehr. Heute ist viel besser als damals, obwohl wir Fiat-Geld haben.
Ja. Genau, also und das, Schloss, was wir hier sehen, beruht halt eben auch auf der Ausbeutung des globalen Südens.
Genau.
Ja, das ist ja das Nächste, dass wir uns jetzt über Migrationswellen beschweren und sagen, hey, also es gäbe überhaupt nichts, wozu man migrieren könnte, wenn wir nicht diese Länder ausgebeutet hätten.
Ist richtig,
Und du hast vorhin gesprochen vom digitalen Panoptikum. Ja, also das Panoptikum, ja, diese Idee, dass das Gefängnis, das architektonisch so gebaut ist, dass man zentral beobachtet und allein durch diese Bedrohung und durch die Beobachtung eine Ruhe herstellt.
Man ändert so sein Verhalten. Ne? Wenn ich nicht weiß, wenn ich beobachtet werde, verändere ich mein Verhalten.
Und jetzt merken die Leute, es gibt ja auch Beobachtungen, ein Freund hat mir das erzählt, dass es sogar auf Krankenhäuser, Schulen und so weiter übertragen wurde, das architektonische Prinzip stellenweise. Aber jetzt, wenn wir das Ganze im digitalen Raum betrachten, ja, glaube ich, architektonisch sieht man es, dann merkt man irgendwie diese Beobachtung. Ja. Aber im digitalen Raum ist es den Leuten so gar nicht bewusst. Ist es in Wir haben ja oft, in Afrika gibt es ja stellenweise viel besseres Mobilfunknetz als als irgendwo in Mitteldeutschland.
Ja.
Und die Leute nutzen es ja auch alles, die ganzen sozialen Medien. Mhm. Ist die Bedrohung da bewusster? Wir haben heute Morgen gerade einen Vortrag gehört über die Diktatur im Togo. Mhm. Ist den Leuten das dadurch, dass sie sowas gerade auch noch frisch erlebt haben, ist denen dann das Digitale bewusster oder ist da dieselbe Naivität?
Nein, es ist nicht Naivität, es ist einfach Unwissen, glaube ich. Und die Leute kämpfen ja täglich um ihr Überleben und manche können sich auch nur das kleinste Internetpaket leisten und haben da zum Beispiel nur Zugang zu WhatsApp. Für die ist WhatsApp das Internet. Oder sie haben nur Zugang zu Facebook. Sie glauben, Facebook ist das Internet. Und was alles hinter der Fassade da stattfindet, das wissen die Leute ja nicht. Es wissen ja auch bei uns Leute nicht, was eigentlich abgeht, wenn sie auf Facebook irgendwas posten oder auf Google was suchen.
Wobei sie den freien Zugang zu allen Informationen hätten, ja, im Vergleich zu.
Ja, aber auch das macht sich ja niemand.
Bildung, auch das braucht Bildung, zu wissen, wie man das genau nutzt.
Ja. Ja.
Das heißt, Bildung ist wirklich darauf angewiesen, dass Menschen vor Ort hingehen und das im Peer-to-Peer erklären.
Ich glaube schon, ja.
Ja. Schön, dass du diese Arbeit machst.
Danke.
Anita, vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Bildung muss vor Ort geschehen. Das, ich glaube, die Ansicht teilen wir total. Bevor wir da über verschiedene Möglichkeiten und Projekte sprechen, vielleicht nochmal über das, was sie gesagt hat, über Vergleiche zwischen liberal, libertär und auch wie das im Bitcoin-Space repräsentiert ist und das, was sie gesagt hat, teilweise Tribalismus. Ja, wir kennen es aus dem 21-Podcast, die selber sagen, wir sind für den toximalistischen Bitcoiner. Das ist natürlich alles mit einer guten Portion Humor zu verstehen und es ist Entertainment. Ja? Und gleichzeitig gibt es Leute, die sich halt doch sehr tribalistisch mit Bitcoin identifizieren und das, was Anita angesprochen hat mit den, das ist die Fiat-Architektur und das ist alles schlimm, weil Fiat, also wir müssen halt einfach, glaube ich, immer aufpassen, nicht in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu kommen und nicht zu sagen, Bitcoin fixes this, ist ein Meme, das auf vieles zutrifft. Aber Bitcoin ist nicht das Ultimativ-Tool, alles auf der Welt zu verbessern. Da müssen wir uns, glaube ich, auch ganz klar sein, es sind immer noch Menschen, die das Ganze benutzen und Menschen sind so, wie sie sind. Aber was sind eure Gedanken zu diesem Thema Maximalismus, Tribalismus? Weil gerade das Tribalistische, das gefällt mir auch nicht. Also ich glaube, das gibt es in ganz vielen, vielen Bereichen, wo was neu ist, dass Leute sich so krass damit identifizieren, dass sie sagen, das ist jetzt alles und alles andere ist Mist. Aber ist es Bitcoin speziell, denkt ihr? Ist es gut? Ist es ungesund? Also ich halte es eher für nicht förderlich, vor allem für die Wahrnehmung von außen. Aber es ist ja eigentlich auch, ich glaube, es ist auch, wenn man es in Zahlen ausdrücken könnte, ich glaube, es ist wahnsinnig gering. Ich glaube, das ist einfach nur, diese Leute sind halt laut und fallen auf. Was denkt ihr?
Das sind nicht viele, das glaube ich auch. Ich finde es auch, also natürlich, wir sind alle davon überzeugt, dass Bitcoin sehr viel auf dieser Welt verändern und verbessern wird, aber noch lange nicht alles. Es ist natürlich schon dieses Tribalistische, das kommt jetzt auch wieder mit den letzten sehr starken Kursaufstiegen, kommt in vielen Leuten diese I-told-you-so-Mentalität hoch.
Mhm. Ja.
Natürlich macht man das mal als Witz, tue ich auch, aber es ist nicht die Idee, dass man jetzt auf diejenigen runterhackt oder runterschaut, die einem vor 4, 5 Monaten noch nicht zugehört haben, sondern dass, wenn jetzt Freunde anrufen und sagen, hey, du hast doch da mal was gesagt, dann sagt, hey, klar, cool bist du jetzt da, ich nehme dich an die Hand, ich helfe dir.
Jetzt ist der Zeitpunkt, Hilfe anzubieten. Genau dann sind die Zeitpunkte.
Es wird immer so sein, dass das ist ja komplett verständlich, dass wenn ich, nachdem Bitcoin, keine Ahnung, 70-80% vom letzten Alltime-High runtergestürzt ist, wenn ich dann jemandem sage, hey, du solltest Bitcoin kaufen, dass der mir dann den Vogel zeigt, wenn er sich noch nicht wirklich damit beschäftigt hat. Und das ist ein großer Schritt, den man gehen muss, sich da wirklich damit zu beschäftigen. Und das passiert meistens dann, wenn der Kurs stark gestiegen ist. Und das war bei mir nicht anders. Ich bin ja auch quasi beim letzten All-Time-High von euch orange-pilled worden. Und das ist einfach so. Und da sehe ich dann schon oft diese Tendenz, dass man dann auf diese Leute runterschaut oder auch Leute, die sagen, trotz allem, nee, dieses Bitcoin-Du, ist nichts für mich, dass man dann irgendwie mit, keine Ahnung, have fun staying poor antwortet oder sowas. Das ist halt,
ja. Aber genau das muss nicht sein. Also glaubt ihr, dass es vielleicht ein bisschen, ich will da auch immer die Außenwirkung haben. So wie ist es, wenn jemand zum ersten Mal in so einen Bitcoin-Podcast reinhört oder mitkriegt, was da los ist? Und dann ist es vielleicht das dann solche Memes wie Have Fun Staying Poor oder dieses Ich baue mir meine Bitcoin-Zitadelle und alles drumherum interessiert mich nicht so, dass die dann vielleicht zu stark gelebt werden und das dann auch kontraproduktiv ist in der Außenwirkung?
Macht halt einen Sekteneindruck. So, das ist.
Also ich sehe es ein kleines bisschen anders, muss ich sagen, weil dieser Maximalismus, der ist quasi, der ist auch ein bisschen ein Schutz gegen die ganzen Altcoins da draußen, die eben nicht dasselbe können wie Bitcoin. Also da hat der Maximalismus einfach schon einen Sinn. Und auch der Tribalismus, da bin ich dann wieder erinnert an die Network States. Also dieses lokale oder auch digitales Zusammenwachsen. Und man kann alles immer positiv und negativ betrachten. Und natürlich ist es krass für jemanden, der Bitcoin noch nicht verstanden hat, dann jemanden zu hören, der sagt, nur Bitcoin ist das einzig echte. Aber wenn wir nicht so klar wären, könnten wir auch nicht die Bildung zu Bitcoin anbieten.
Ich muss schon wieder ein Fußballbild verwenden, aber für mich ist dann, ich glaube, wir brauchen die Maximalisten. Nicht nur im Bitcoin, bei allem, weil die Maximalisten, ja, die sind halt auch irgendwie die, wenn es mal dann irgendwie zu hitzig wird, das sind die Leute, die dann im Block ganz vorne stehen und dann das Pfefferspray abkriegen, im Zweifel. Wisst ihr, was ich meine? Also die Maximalisten...
Im Fußballblock, im Fanblock.
Im Fanblock, ja. Mhm. Ich bin jetzt wieder beim Fußball.
Nicht im Bitcoin-Block.
Nicht im Bitcoin-Block, im Fußballblock. Und was ich damit meine ist, die Maximalisten im Bitcoin-Space sind dann halt auch diejenigen, die Privacy-Fahne, die Self-Custody-Fahne ganz, ganz hoch halten und die schwenken und dafür, ja, wie du sagst, aus der ganzen Altcoin-Dude-Community auf die Mütze kriegen, was denen ziemlich wurscht ist, so, ja, aber sie machen das. Und diese Leute, die sich vorne hinstellen für dich und diese stille Revolution, diese Bewegung, die brauchst du in meinen Augen schon auch.
Genau, und die müssen nicht unbedingt laut sein, man kann auch mal leise maximalistisch sein. Und das Tribalistische sehe ich eher als ein soziales Netzwerk, das da für mich entsteht. Ein Zusammenhalt, der zwischenmenschlich wachsen kann. Man muss nur aufpassen, dass der Tribalismus nicht dahin ausartet, andere auszuschließen.
Genau, und da kommen wir aber eigentlich auf die Communities zu sprechen, die es schon gibt. Weil das, was wir hier im Deutschsprachigen haben, das gibt es nirgends auf der Welt. Diese Dichte an Bitcoin-Meetups, wo jeder hinkommen kann, wo klar ist, okay, du brauchst jetzt hier nichts von Altcoins zu erzählen, sonst wirst du weggeschickt oder halt von allen so bequatscht, bis du es dir anders überlegst.
Da ist der Maximalismus im Spiel.
Und genau da ist er im Spiel, ja, und das ist gut so. Und aber das ist doch genau das, worum es geht, was Anita auch gesagt hat. Also die Bildung peer-to-peer zu leben und von Leuten, die schon was entdeckt haben, zu lernen und sich, derjenige, der schon gelernt hat, anzubieten in einem kleinen, lokalen Raum, nicht unbedingt öffentlich auf Bühnen, sondern wirklich da bei einem Stammtisch und zu sagen, hey, ich erzähle dir jetzt, was ich für die bessere Idee halte und mach mit diesem Wissen, was du willst, entscheide selbst.
Also da hatte ich jetzt auch gerade kürzlich ein sehr cooles Erlebnis ist eben, was ich gesagt habe, der Preis steigt, die Leute fangen an zu fragen und zwar auf meiner Arbeit sind einige Leute jetzt gekommen und dann habe ich gesagt, hey, alles klar, bevor ich jetzt dann bald Urlaub habe, ist nur noch, meine ich, letzten Dienstag, wo ich wirklich Zeit habe, mich abends mit euch hinzusetzen. Habe eine Liste, habe den Chef gefragt, ob ich bei uns im Treppenhaus in der Firma eine Liste aufhängen kann. Hier, Bitcoin-Vortrag von mir, wer kommen will, darf kommen. Wenn es mehr als 4 Leute sind, machen wir es in der Firma, im Sitzungszimmer, hat mir der Chef das Sitzungszimmer zur Verfügung gestellt. Wenn es weniger sind, gehen wir zu mir nach Hause. Und es waren am Ende, sind 8 Leute waren da und weitere 5, 6 haben gesagt, hey, sie würden voll gern, aber können halt in diesem Abend nicht. Ein anderes Mal auch sehr gerne höre ich dir zu. Und dann war in diesem Raum war wirklich alles vorhanden, von Azubis bis jemanden, der 3 Monate vor der Rente steht, der sich das angehört hat. Und das finde ich, glaube ich, schon ganz wichtig. Also eine dieser Personen, die da in diesem Kurs waren, hat auch gesagt, hey, ich werde, wenn ich mich versuche zu informieren und niemanden habe, der mich da in die Hand nimmt, dann werde ich überflutet von vor allem TikTok, Instagram, von irgendwelchen Dudes, die mir erzählen, dass du da und da 250 Euro überweisen sollst und in 2 Monaten hast du es garantiert vervierfacht und solchen Mist. Oder eben irgendwelche Altcoin-Projekte und was auch immer. Und das ist eine solche Flut an Informationen, die er sagt, ist er nicht in der Lage, das wirklich zu filtern, was ist jetzt gut, auf welcher Börse soll ich mich anmelden, welche, wie soll ich meine Bitcoin aufbewahren. Und das musst du dann eben in so einem lokalen Kreis, dass du halt jemanden hast, den du kennst, der sich mit Bitcoin auskennt und den wirklich fragst, hey, wie soll ich das machen? Weil im Internet ist es einfach, ja, es gibt sehr gute Informationen im Internet, so ist es nicht, aber es ist halt schwierig, diese gute Information zu filtern. Und deswegen diese lokalen Communities, wo man sich wo anschließen kann, wo einem das erklärt wird, finde ich ganz wichtig.
Das spielt halt Vertrauen eine große Rolle, oder? Gerade wenn wir dann filtern müssen im Internet, müssen wir filtern, wem wir vertrauen und wie weit können wir gehen mit unserem Vertrauen. Und das ist natürlich, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, wie jetzt in deinem Beispiel, dann kenne ich die Person, habe mit der ein gutes Arbeitsverhältnis und habe dann schon ein gewisses Grundvertrauen an die Vernunft dieser Person. Und dann ist das Zweite, die Person kennt vielleicht meine Anreizstrukturen auch gut. Also das fällt mir gerade jetzt noch ein, weil ich habe das rausgesucht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zwischendurch, aber ich finde es irgendwie noch wichtig, weil Anita hat ja darüber gesprochen, wie sehr, sehr, sehr viel höher die Notwendigkeit für die Leute in Afrika zum Beispiel teilweise ist, aufgrund aus dessen, wie sie leben. Und sie hat Sambia und Zimbabwe angesprochen. Und ich glaube, ich will kurz zu ein paar Zahlen kommen von der Hyperinflation in Sambia. Ich war nämlich da dann doch selber erstaunt, auch wie schnell und leicht das geschehen ist und was die Hintergründe waren. Also erst bin ich irgendwie bei Zahlen von Statista gelandet, die sich aufs IWF beziehen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mein Fehler war, dass ich da irgendwie was falsch gesehen habe oder das ist irgendwie nur ein Unterschied zum Vorjahr oder keine Ahnung. Aber die kamen mir erstmal zu niedrig vor. Ja, also grundlegend erstmal zu Sambia, das ist ein Land mit 21 Millionen Einwohnern, rechnet 2028 irgendwie mit 23 Millionen, also nochmal 14% Anstieg, großes Bevölkerungswachstum. Und die Struktur der Bevölkerung ist so aufgestellt, dass 2022 waren 55% der Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahre und nur um die 2% älter als 65 Jahre. Also Lebenserwartung schon mal. Also ich bin mir über diesen Statista-Zahlen nicht ganz sicher. Wenn jemand das korrigiert, ich habe andere gefunden zur Inflationsrate, aber habe diese Zahlen jetzt dann nicht nochmal überprüft, weil ich die eigentlich nur so als Einordnung mir aufgeschrieben habe. Arbeitslosigkeit so bei 10% ungefähr. Und da bei Statista war eine aktuelle Inflationsrate von 50%. Also spricht für mich jetzt erstmal irgendwie für uns mit unseren Verhältnissen nicht vergleichbaren Lebenserwartungen und gleichzeitig eine großen, großen arbeitsfähigen Bevölkerungsteil. Und dann ist halt Folgendes passiert. Und das sind jetzt nicht mehr die Statista und IWF-Zahlen, sondern andere Quellen. Was passiert ist, dass in den 90ern ist eine Agrarreform gescheitert und die Lebensmittelproduktion ging in den Keller. Und es gab einfach zu wenig, Preise sind explodiert, dann gab es internationale Sanktionen für das Land von den USA, von Europa und natürlich auch vom IWF. Und das Ganze hat dann dazu geführt, weil gleichzeitig gab es noch einen, also nicht gleichzeitig, ist schon ein gewisser Zeitraum, in den 90ern gab es noch einen militärischen Konflikt mit der Republik Kongo, für den überraschenderweise natürlich dann große Mengen Geld gedruckt werden mussten. Und das Ganze ist so eskaliert, dass die Regierung einfach entschieden hat, sie erklärt Inflation für illegal. Ja, okay. Das war die Konsequenz. Und das ist, vielleicht habt ihr das schon mal irgendwie gesehen, das gibt es in verschiedenen Bitcoin-Shops teilweise auch zu bestellen, die 100 Trillionen Zimbabwe-Dollar-Note. Die war dann die Konsequenz dessen.
Aber was bedeutet, die Inflation wurde illegal erklärt? Funktioniert ja halt einfach nicht. Bloß weil was illegal ist. Ich meine, das ist dasselbe mit Bitcoin, ja? Bloß weil es vielleicht irgendwann verboten wird, es kann keiner aufhalten.
Na gut, es könnte funktionieren, wenn man aufhört, Geld zu drucken, aber es wäre ja wahrscheinlich die letzte Option.
Naja, man hat halt ein teilweise, ich glaube, teilweise Euro, teilweise Dollar-Regime akzeptiert, also eine Fremdwährung angenommen, aufgehört, die eigene Währung zu drucken, weil man gemerkt hat, okay, bei 100 Trillionen Dollar-Noten, da ist irgendwann Schluss. Ja, das können wir jetzt mit allen Verboten scheinbar nicht mehr verhindern. Wir lachen jetzt drüber. Aber die Konsequenz für die Menschen, die dort gelebt haben, wegen wirklich irren politischen Entscheidungen, die sind nicht in Worte zu fassen. Ja? Und das Schlimme daran ist, also so ab 2008 gab es dann eben dieses Fremdwährungsregime. Da hat man sich gedacht, naja, das passt ja jetzt wieder. Und dann hat man 2019 wieder mit dem Drucken begonnen. Und ratet, was passiert ist?
Inflation?
Ne, wieder Hyperinflation sogar. Man ist wieder auf 786% Inflationsrate gekommen im Mai 2020. Kurz nach Beginn der Corona-Pandemie. Ja, also die Probleme der 90er haben sich dann einfach wiederholt. Das heißt, da siehst du auch ein Land, das einmal in so einer Hyperinflation landet. Das kommt da kaum wieder raus. Und da sind wir eben bei dem, wo die Bildung so essentiell ist. Weil auch heute ist es, glaube ich, in Afrika einfach eine rare Nummer, dass Leute wissen, dass sie mit Bitcoin einen Ausweg haben können. Und diese Möglichkeit, Bildung anzubieten, wie Anita Posch das macht, die ist bewundernswert. Und so ist die finanzielle Situation der Menschen in Afrika menschenrechtlich nicht akzeptabel und lastet auf unseren Schultern und ist ein großer Teil unserer Verantwortung im globalen Norden. Und ja, es ist schön, dass wir die Bildungsmöglichkeiten hier haben und das, wir können gerne nochmal über das Engmaschige und Kleine sprechen, aber mir geht es halt natürlich einfach um die ganze Welt und vor allem den globalen Süden. Wie kann da die Bildung ankommen, dass die Leute sehen, sie haben ein Freiheitswerkzeug. Sie müssen nur die Möglichkeit kriegen, es zu nutzen.
Zum Glück gibt es Menschen wie Anita Posch, die dafür arbeiten, dass die Aufklärung in diesen Ländern voranschreitet. Sie ist wirklich dort bei den Menschen vor Ort. Sie ist dadurch greifbar. Die Menschen können sie erleben, können ihr direkt Fragen stellen. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Sie ist echt.
Sie ist echt und nimmt ein großes Risiko auf sich mit dem, was sie tut. Macht das mit einer unbeschreiblichen Leidenschaft. Und ja, also die Dankbarkeit, die viele Menschen ihr da sicher auch zukommen lassen, ist glaube ich, ihre wertvollste Bezahlung für das,
was sie tut. War ein tolles Interview mit ihr. An der Stelle würde ich sagen, wir bringen es zu einem Ende. Bitcoin ist Zukunft und Gerechtigkeit für alle. HODL.
Spend.
Replace.
Das war eine potente Folge, die uns viel zum Nachdenken angeregt hat. Geht's dir ähnlich? Vor allem der Punkt, dass die gefühlte Freiheit Widerstand verhindert, bleibt bei mir hängen. Was hat dir besonders gefallen oder war für dich besonders eindrücklich? Wenn du uns unterstützen willst, besuch bitte die Seiten unserer Sponsoren und Partner. Gefallen dir deren Produkte? Dann verwende bitte unsere Affiliate-Codes aus den Shownotes. Neben einem kleinen Rabatt für dich geht dabei auch ein Teil des Kaufpreises an uns und du hilfst uns ganz direkt dabei, den Podcast auszubauen und weiterhin tolle Inhalte zu produzieren. Noch direkter geht es natürlich über das Lightning-Netzwerk. Höre den Podcast über die App Fountain und lege selbst fest, wie viele Sats dir das Hören pro Minute wert ist. Schicke uns Boosts, wenn dir eine Stelle besonders gefällt, oder erstelle Clips und teile sie mit deinen Liebsten oder der Community. Die Links und mehr über unsere Arbeit findest du in einer Übersicht auf zeitsprungbitcoin.de/support. Wenn diese Folge veröffentlicht ist, sind es nicht mal mehr 24 Stunden bis zum Halving-Event. Für die Frühaufsteher gibt es was ganz Spezielles von NodeSignal. Zum 840.000. Block treffen sich die Jungs zum Livestream und auch wir stellen uns mal den Wecker, um hoffentlich dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.